So, hallo und herzlich willkommen zur neuen Staffel von Grid Design als Podcast.
Schönen guten Morgen, schönen guten Tag oder guten Abend.
Unsere Namen sind...
Ich bin Rüdiger Quass von Dein.
Und mein Name ist Ralf Beuker. Und in dieser Folge steht Grid für...
Wir haben bei G lange überlegt, aber wir sind auf das schöne Wort gekommen, Gempathie.
Gempathie, weil eigentlich geht es natürlich um Empathie in der Folge des Podcasts und das werden wir sehen. Das ist das, was uns noch unterscheidbar macht von KI und was, glaube ich, so ein kleiner Vorteil noch unsererseits ist.
Genau, der zweite Buchstabe ist der wunderbare Buchstabe R, sowie Resilienz.
Resilienz natürlich im Umgang mit diesen Themen, die uns alle immer mal wieder zu Schnappatmung treiben, aber wo wir glauben oder wo wir so im Gespräch festgestellt haben, manchmal kann man da beruhigter drauf schauen, als man es landläufig suggeriert bekommt.
Das I steht für Intelligenz, also emotionale oder darüber, wo wir heute eigentlich sprechen, künstliche Intelligenz.
Maschinenintelligenz und am Ende das D steht für?
Naja, für Design. Soweit muss man schon mal ehrlich sein, dass wir ja eigentlich über Design reden wollen.
Genau, wir sind selber zwar zwischendurch nochmal abgedriftet, aber wir haben immer wieder versucht, den Bogen zum Design zu finden. Und nun wünschen wir euch viel Spaß bei der heutigen Folge. Jetzt müssen wir eigentlich nochmal wieder sagen, dass wir uns natürlich freuen, dass wir nach der langen vorlesungsfreien Zeitpause, die sich dieser Podcast ja gönnt, jetzt wieder am Start sind. Insofern müssen wir jetzt noch ein wichtiges Thema angehen, was uns alle beschäftigt, was eigentlich kaum mehr jemand, von dem jemand hören möchte, ja, weil das ja überall diskutiert wird. Gott,
jede natürliche Intelligenz spricht einen an auf
künstliche Intelligenz.
Künstliche Intelligenz.
Das ist unser Thema jetzt heute.
Wurde es mal Zeit, drüber zu reden?
Ja, das Interessante ist ja, ich finde, darüber zu reden ist ja immer der falsche Zeitpunkt, weil es kann ja gut sein, dass übermorgen, wenn wir das Ding editiert haben, schon wieder irgendwie andere Wahrheiten und Gültigkeiten
da sind. ChatGPT 5.0.
Zum Beispiel, das können die irgendwie morgen Nacht können die das releasen. Was ist unser Anspruch? Eigentlich erstmal wie immer keiner.
Erstmal drüber reden. Wir müssen mal drüber reden, haben wir gesagt.
Genau, erstmal drüber reden. Mein Eindruck war, warum wollen wir drüber reden? Um vielleicht nochmal ein bisschen Orientierung zu geben zu dem Thema in Bezug auf natürlich visuelle Gestaltung und was es bedeutet für...
Was es bedeuten könnte.
Für die gestaltenden Berufe. Ansonsten gibt es natürlich die üblichen Magazine und Journalien, wo man sich natürlich auch darüber informieren kann. Aber in unserem Podcast geht es uns ja um unseren subjektiven Blick.
Um mal drüber zu reden.
Um mal drüber zu reden.
Damit wir mal drüber geredet
haben. Ja, und damit wir nicht endlos reden, haben wir uns ja immer so ein paar Notizen im Vorfeld gemacht.
Gottes Willen, verrat doch nicht alle unsere kleinen.
Ach so, das Konzeptionelle?
Geheimnisse. Nee, verrat doch nicht alle Geheimnisse.
Ich sage jetzt auch nicht, dass wir 5 Punkte haben, an denen wir uns so heute versuchen, so lang zu hangeln.
Nein, aber man hat ja schon immer das Gefühl, man will auch was von dem, was man selber einen Eindruck hat, so von sich geben. Aber das Problem ist, dass KI wieder mal so ein Ding ist, wo man eigentlich ehrlich gesagt noch gar nicht so weiß, was man da wirklich davon halten soll, weil...
Doch, das Grundding ist immer bei neuen Sachen Angst.
Nee, das nicht. Nee, Angst nicht. Angst, dafür sind wir ja eine Generation, die jetzt auch schon ein paar technologische Entwicklungen mitgemacht haben, sodass man im Nachhinein immer sagen kann, Angst muss man nicht haben.
Ja, ich habe die nicht, aber das zumindest war mein Eindruck, den ich so beim Lesen unterschiedlichster Quellen entdeckt habe und dann eben die damit verbundene Angst eben, dass KI-Generatoren in Zukunft unsere Arbeit ersetzen werden.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Da sind wir Designer sicherlich oder wir Designerinnen eben alle sehr schnell sehr verschreckt, weil man sieht ja nicht nur ChatGPT, man sieht ja auch so ein paar Bild-KI-Geschichten, die einem da vorgaukeln. Sie wären schon, wer weiß, wie perfekt und schon... Ist man, glaube ich, gerade in der Ausbildung, wenn man selber so seinen Platz noch nicht gefunden hat oder sich darüber im Klaren ist, wo man seinen Platz mal finden wird, davon glaube ich, so ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht.
Aber da hilft es ja natürlich auch nochmal nach hinten zu gucken, wie so technologische Entwicklungen, haben die das nicht eigentlich immer gemacht? Bedenken und Ängste ausgelöst, dass auf einmal, ich denke da jetzt so an die Mönche im Mittelalter, die früher immer die Bücher geschrieben haben. Und auf einmal kam Herrn Gutenberg um die Ecke und hat da so eine Buchdruckmaschine erfunden. Und die waren dann arbeitslos.
Ja, arbeitslos weiß ich nicht. Nee, arbeitslos nicht. Erstmal haben sie eine neue Arbeit gefunden. Die durften ja dann drucken, als der Buchdruck erfunden wurde. Ich bin ja immer schnell dabei, auch sozusagen das, was wir gerade in der Gesellschaft erleben, mit dieser unglaublichen Überflut an Informationen, wir müssen ja lernen, damit umzugehen. welche Medien das auch immer sind. Das hatten wir vor 500 Jahren schon mal, als plötzlich überall Bücher rumlagen sozusagen. Ein zusätzliches Problem, was wir damals hatten, war das Analphabetentum. Aber es hat auch Gesellschaft verändert. Das heißt, wir hatten plötzlich die Möglichkeit, oder die Leute wollten auch lesen lernen, hatten Zugang zu unglaublich viel Informationen, was Gesellschaft mit Sicherheit verändert hat. So wie es jetzt gerade, glaube ich, auch mit den digitalen Medien geschieht. Instagram gab es übrigens damals auch schon, vor 500 Jahren.
Das hieß?
Traktat. Traktate waren gedruckte Bilder, in denen tatsächlich auf ironische Art und Weise der Klerus kritisiert wurde. Es waren Illustrationen, die als Bilder gedruckt wurden und unter dem Ladentisch sozusagen verkauft wurden. Gedruckte, bildliche Informationen.
Toll. Und was für Läden gab es denn da so? Beim Kürschner, wo man die Felle sich gekauft hat.
Ja, oder beim die Gastwirte, einfach bei den Gastwirten. Nennen wir sie mal Gastwirte. Viele Medien, die es heute gibt, gab es sicherlich in anderer Form schon mal und haben eben auch ihren Teil zu gesellschaftlicher Entwicklung beigetragen.
Okay, aber um jetzt trotzdem so ein Stichwort reinzubringen.
Trotzdem? Was willst du mir damit sagen?
Ja, das technologische...
Schon gut, ich weiß. Bin schon still.
Nein, technologische Neuigkeiten sind immer mit Disruptionen einhergegangen. Also sprich, da ist etwas Altes dagewesenes, aus einer Ecke zerstört worden, mit der man nicht gerechnet hat. Und das hat zu Verunsicherung geführt. Und da musste sich die Menschheit erstmal drauf einstellen. Da wurden sicherlich Arbeitsplätze vernichtet, früher so wie heute. Darum, das war mein Beispiel mit den Mönchen, was nicht bei dir gelandet ist.
Nein, gut, weil die Bücher nicht mehr abschreiben mussten. Aber dafür haben sie so gedruckt.
Ja, aber trotzdem, aber die Mönche mussten eine Beschäftigung haben. Ich glaube schon, dass das zu einer höheren Arbeitslosigkeit von Mönchen in den Klöstern geführt hat. Und wo das hinführt, haben wir im Namen der Rose gesehen.
So. Okay. Gut.
Um jetzt nochmal ein Stück Literatur reinzubringen.
So.
So, genau. Also, da wurde dann gemordet, gemeuchelt und mit vergifteter Tinte rumgespielt. Aber egal, die Mönche, die haben ja handwerklich gearbeitet. Also welche Rolle wird denn in dem Zusammenhang das handwerkliche Arbeiten im Design in Zukunft spielen?
Was für eine Frage. Die kommt so harmlos um die Ecke und da möchte man sofort so wahnsinnig viel dazu sagen. Da muss man das erstmal sortieren. Also das handwerkliche Arbeiten, aber auch da muss man sagen, es wird jetzt nicht von heute auf morgen zu Ende sein, aber es hat sich sowieso schon in den letzten Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten verändert. Wenn ich überlege, wie handwerklich vor ein paar Jahren ausgebildet wurde, vielleicht sogar heute noch an der einen oder anderen Schule ausgebildet wird, sieht man ja schon, dass durch andere Programme viel, viel, viel Arbeit automatisiert wurde. Und ehrlich gesagt, es klingt dann immer so blöd, ich weiß, bin halt nur mal die Generation, deshalb kann ich von und darf ich auch von früher reden.
Ah.
Aber in den 90ern, mit dem Einzug der Digitalität in die Kreativität oder in die kreative Branche, standen wir schon mal da. Wir hatten PageMaker 2.0. und haben eine Imagebroschüre gemacht und dann kam der Kunde und sagte, ja, wir haben hier intern Frau Müller oder Herrn Schwarz oder wie immer die dann gerade hießen. Die haben so einen PageMaker-Kurs gemacht und die nächste Imagebroschüre machen wir dann hier intern selber. Brauchen wir eigentlich gar keine Agentur mehr für, keinen Designer mehr für. So, hat tatsächlich die Digitalität dazu geführt, dass mein Handwerk schon mal weniger wird. Hat sich dann hinterher herausgestellt, dass dem nicht so ist, weil man gelernt hat, dass Technologie nicht unbedingt kreativ ist und man doch ein bisschen Kreativität braucht, um auch Kreativität zu kuratieren. So, da sind wir an einem Punkt, wo wir jetzt schon mitten im Thema sind. KI, ja, ich glaube, dass in vielen Schwerpunkten KI erstmal eine Hilfe sein kann. Wenn wir mal anfangen und zu gucken, was wir bei uns an der... Du musst mich einfach unterbrechen, dass ich nicht die ganze Zeit rede, so, sonst komme ich jetzt in so einen Flow.
Ja, komm mal ruhig in Flow. Dann müssen wir nachher weniger schneiden.
Ja, gut. Nein, aber gucken wir doch an die MSD. Was haben wir für Schwerpunkte? Illustratoren und Illustratorinnen, die sicherlich bei einer Bild-KI erstmal so ein bisschen verunsichert sind. Aber man kann das ja auch positiv sehen. Also ich kann eine KI auch einsetzen, automatisierte Funktionen wie Mustererkennung oder Bildverbesserungen zu nutzen, die mir dann hinterher tatsächlich bei der Erstellung von meinen Arbeiten tatsächlich in Bezug auf die Effizienz wirklich helfen können.
Oder ich eigne mir als Illustrator oder Illustratorin auch die Fähigkeiten an, ich glaube, das ist eher der Punkt, zu prompten. Also sprich, die Anfragen so gut zu stellen, dass die KI mich nicht rechts oder links überholt, sondern dass ich mir die KI zunutze mache.
Ja, indem ich zunächst einmal, glaube ich, Designoptionen durchspielen kann.
Ja, weil um ehrlich zu sein, ich habe mal auch ein bisschen rumgespielt, so wie wir alle ja mit der KI so rumspielen und habe versucht, so Bilder zu generieren, die alle grottig aussahen. Also es war schon, ich fand schon recht schlimm, also auf meinem Niveau, jetzt bin ich kein Designer, aber also ich fand das, was mir da präsentiert worden ist, mehr als grottig zum Teil. Also, und da spreche ich jetzt nicht über 6-10 oder 7 Finger oder so, sondern mir fehlt anscheinend die Fähigkeit, durch meine sprachlichen Befehle, also durch meine Prompting-Skills, das rauszuholen, was tatsächlich möglich wäre. Also das könnte ja ein Bereich sein, in den zum Beispiel Illustratorinnen, Illustratoren investieren sollten.
Genau, aber da bist du bei einem wichtigen Punkt. Also so eine KI ist ja nicht von alleine irgendwie eine KI, sondern man muss ja immer die Fragen stellen und das müssen die richtigen Fragen stellen. Also wie kann ich die KI so nutzen, dass sie mir am Ende als Werkzeug behilflich ist? Mhm. Und ich glaube, dass die Leute, die keine gestalterische Kriterienkompetenz haben, unter Umständen so falsche Fragen stellen, dass da am Ende auch Dinge rauskommen, die nicht funktionieren, wo du sagst, das sieht grottig aus oder so. Ich würde behaupten, du hast einfach die falschen Fragen gestellt.
Das habe ich ja subtil selber hier in
unserem Zweier-Dialog zugegeben. Ja, ich wollte es nur noch mal so deutlich sagen. Ich wollte knallhart und deutlich,
ach so,
scheinjournalistisch heute mal auf den Tisch legen.
Ja, okay. Also ich habe zu dumme Fragen gestellt, dann kommt halt auch ein dummes Ergebnis.
Genau. Raus. Also muss ich doch als kreativer Mensch, als Designerin, als Illustratorin, als Fotografin eigentlich mich so mit diesem Werkzeug beschäftigen, damit es mir am Ende eine Hilfe ist und damit ich auch die Angst davor verliere und auch konstruktiv und effizient damit umgehe. Mhm. Ich kann es bei der Technik einsetzen, kann die KI einsetzen zum Erkennen von Trends, Mustern, alles, was im Augenblick mir hilft und mich dabei unterstützt, meine Arbeit auf dem neuesten Stand zu halten. Ich muss es ja nicht immer einsetzen, um gleich Bilder davon generieren zu lassen. Aber ich kann Rauschen entfernen. Das gibt es ja mittlerweile auch schon einige Tools, dass ich aus ganz, ganz schlechten Bildern gute Bilder mache, technisch gute Bilder.
Okay.
Denn ob es dann hinterher ein wirklich gutes Sujet ist, das hängt ja dann immer noch auch an meinem Blick und an meiner Wahrnehmung als Designerin.
Okay, aber dennoch, um vielleicht so langsam zu dem nächsten Punkt so überzufaden, stellt sich ja die Frage, dass bei solchen, also wenn Arbeit ersetzt wird und wenn Arbeit durch Maschinen ersetzt wird, leidet ja natürlich oder beziehungsweise erhofft man sich auch immer eine Senkung des Preises.
Also, Ja.
Also der Entlohnung von Designerinnen und Designern, weil Auftraggeber natürlich, aber auch Design Kreativleistungsanbietende natürlich sagen können, ich brauche für Freistellen von Fotos, für Prospekte, für gedruckte Dinge, brauchen wir halt nur noch die Hälfte der Zeit. Also können Auftraggeberinnen und Auftraggeber natürlich sagen, gut, also da müssen wir jetzt mit euch als Agentur oder mit euch als Designenden, müssen wir über den Preis reden.
Ja, aber auch da müssen wir Designerinnen wieder lernen, Argumente dafür zu entwickeln, wo man solche Dinge natürlich schon auch in so ein Preismodell einpacken. Es klingt jetzt so profan, so ein Preismodell. Ne? Das ist so KI, Preismodell, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Aber ich glaube schon, da sind wir wieder bei dem, was wir gerade gesagt haben. Wie nutze ich dieses Werkzeug? Vielleicht ein profanes Beispiel, aber ein Beispiel ist ja, dass wir, als ich Magazine gemacht habe in den 80ern, Textmanuskripte in eine Setzerei gegeben haben. Mhm. So, das bedeutete, pro Magazinseite waren zwischen 200 und 600 Mark an Textsatz dabei. Wurde dann berechnet.
Genau.
Mit dem Einzug des Desktop-Publishing,
DTP.
DTP. Mhm. Heute eigentlich nicht mehr unter dem Kürzel bekannt, aber das ist das, was wir alle tun. Wir setzen einfach Text und kein Mensch berechnet das heute mehr. Aber die Leistung, den Umgang mit dem Text, die strategische, die gedankliche, die kreative Leistung, wie wir mit Text arbeiten, die haben wir trotzdem in Preismodelle eingebunden. Also wir werden ja immer noch für diese Arbeit bezahlt, dass wir tatsächlich ein Magazin setzen. Nur, dass wir das nicht als Satz verkaufen, sondern es ist Teil der kreativen Leistung, die wir da einberechnen. Also muss ich ja auch Modelle finden, wie ich KI irgendwann mal dort einbauen kann, weil sie mir eben tatsächlich effizient geholfen hat.
Schafft aber einen guten Übergang, nämlich zu meinem nächsten Punkt, weil, okay, also ich habe jetzt verstanden, wir machen uns als Menschen diese Technologien zunutze, substituieren Dinge, hört sich so wissenschaftlich an, ne?
Ja,
ersetzen das eine durch das andere, haben damit Effizienzvorteile, also sprich, wir können mehr in weniger Zeit schaffen, weil wir das von dir gerade beispielhaft beschriebene eben schneller umsetzen und können uns mehr der Kreativität widmen. Jetzt wird aber im Kontext von KI dann eben aber auch behauptet, dass die KI das geistige Eigentum nämlich jetzt klaut. So, jetzt Jetzt haben wir auf der einen Seite geglaubt, die KI jetzt so schön für uns einzusetzen. Da kommt die schon wieder von links um die Ecke und sammelt unsere Daten und generiert daraus ihre Intelligenz.
Ja.
Wie halten wir uns denn jetzt dazu?
Ja, jetzt muss man an der Stelle vielleicht auch nochmal was anderes einflechten, bevor wir tatsächlich um das Sammeln von Bilddaten oder das Kombinieren von Bildern sind wir auch bei dem Thema Samplen. Ed Sheeran hat doch gerade, glaube ich, einen Prozess gewonnen. Dem wurde vorgeworfen, tatsächlich Musikdaten genutzt zu haben.
Hat er aber auch. Hast du das mal angehört?
Aber das Gericht sagt nein.
Ja, das Gericht hat ja auch nicht die KI gefragt, weil die hätte dann gesagt, dass das geklaut wäre.
Das stimmt.
Nein, also dieses Ed Sheeran-Beispiel, das ist ja Wahnsinn. Da fliegt man ja als Laie hinten rüber.
Ja, aber ich meine, TikTok ist natürlich auch voll von Beispielen, wo du Musikstücke aus den 60er, 70er, 80ern in kurzen Phrasen nebeneinander stellst. Und das ist, glaube ich, unvermeidlich, das Ding. Damit will ich die Bildgenerierung von KI jetzt nicht verteidigen oder nicht banalisieren. Ich meine, das ist jetzt ein Sidestep gewesen,
okay,
zur Musik. Aber
wahrscheinlich hat der Anwalt von Ed Sheeran, wir waren ja nicht dabei im Prozess, ähnlich wie ChatGPT nämlich dann dazu gesagt, dass sein Wissen aus Mustern und Trends aus Datensätzen generiert wird, die in der Regel nicht originär urheberrechtlich geschützt sind.
Ja, das eine ist das Urheberrechtliche.
Ja.
Aber vielleicht kommt ja noch eine andere Komponente dazu, wo ich eben voller Überzeugung bin, dass wir DesignerInnen tatsächlich unserer Gestaltungsarbeit etwas hinzufügen können, was, sag ich mal, es trotzdem unterscheidbar macht oder es abgrenzt oder es verändert oder auf jeden Fall die Wirkung beeinflusst. Und damit sind wir bei dem Punkt Emotionen. Ich habe nämlich, wir haben ja immer Gäste normalerweise bei unseren Podcasts. Diesmal haben wir haben schon drei Gäste.
Ja, aber auch intelligente Gäste.
Intelligente Gäste.
Geht ja um Intelligenz.
Zweimal eine natürliche Intelligenz, einmal eine künstliche Intelligenz, ja, die wir gefragt haben. Zwei könnte man jetzt mal zu Wort kommen lassen.
Und weil wir die Idee so lustig fanden, wir verweisen nochmal auf den Podcast, wo auch eine befragte Gästin ihr Statement als KI-Stimme abgegeben hat. Machen wir das diesmal auch so.
Genau. Und wir irgendwie jetzt an
der Lustigkeit halber.
Angemessen.
Genau, angemessen.
Aber wir haben tatsächlich zwei Statements auch dazu zum Thema tatsächlich Wirkung von Gestaltung und Emotionen, bevor wir dann hinterher nochmal dann tatsächlich zu den Rechten kommen da dran.
Okay.
Aber ist vielleicht auch nochmal wichtig, um an der Stelle nochmal zu sagen, wofür werden wir DesignerInnen am Ende bezahlt? Das erste ist, ich habe einfach ChatGPT gefragt, weil was
toll,
eigentlich.
Das ist ja eine super.
Ich glaube, das hat auch noch keiner gemacht.
Nee.
ChatGPT war auch ganz überrascht, hat gesagt, wow, gute Frage, habe ich so noch nie gehört. Und ChatGPT hat Folgendes gesagt.
Hallo, ich bin ChatGPT, ein Chatbot. Das bedeutet, ich bin ein computergesteuertes Programm, das in der Lage ist, menschenähnliche Konversationen mit Benutzern zu führen. Was ich über KI-Tools in kreativen Berufen denke, ist Folgendes. Es ist wichtig zu beachten, dass KI-Tools in der Kreativbranche immer noch relativ neu sind und menschliche Kreativität und Empathie weiterhin unverzichtbar sind. Eine der Hauptgefahren besteht aber darin, dass KI-basierte Tools dazu führen können, dass menschliche Kreativität und Originalität verloren gehen. Wenn Designerinnen sich zu sehr auf automatisierte Funktionen verlassen, könnten ihre Designs austauschbar und generisch werden, was ihre Fähigkeit beeinträchtigt, einzigartige und emotionale Arbeiten zu erstellen.
Ja, also das ist das, was ich, deswegen bin ich vorhin auf Ed Sheeran gekommen. Es kommt ja auch immer darauf an, was nutze ich? Was ist zum Beispiel am besten geeignet und welche Emotionen will ich damit hervorrufen? Also ich habe das in meinem Studium mal bei einem sehr verehrten Hochschullehrer Hans-Georg Lenzen gelernt, dass wir DesignerInnen einen morphologischen Kasten mit uns rumschleppen. Also das sind alles Dinge, die wir mal gesehen haben und die wir irgendwann mal bewusst oder unbewusst neu zusammensetzen, um daraus eine neue Art von Gestaltung
das
zu schaffen.
Das behauptet KI ja von sich auch.
Ja.
So eine Art Jamming zu machen.
Ja, deshalb, ich bin schon auch der Meinung, man muss das irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie das, muss ich auch nicht wissen, man muss da mal eine Lösung finden. Ich weiß, dass bei ChatGPT es so ist, dass, oder bei Shutterstock ist das zum Beispiel auch. Ich kann bei Shutterstock, wir wissen das alle, das ist so ein Stock-Format, wo ich an einem bestimmten Preis 35 Bilder am Tag runterladen darf und die dann nutzen darf. Die bieten jetzt auch tatsächlich KI-Bilder an, aber die weisen immer darauf hin, dass sie es noch nicht geklärt haben, welche Nutzungsrechte dahinter liegen.
Okay.
So, und ich darf die nicht veröffentlichen, solange ich das für mich nicht geklärt habe. Das heißt, es gäbe aber, soweit ich weiß, gibt es, verbessere mich, wenn das falsch ist, bei ChatGPT zum Beispiel, oder nein, bei
Midjourney.
Midjourney.
Ja.
Muss man tatsächlich, glaube ich, 10 oder 15 Euro im Monat zahlen und damit hätte man tatsächlich, sag ich mal, so einen Grundsockelbedarf für die Nutzung. Wie das dann an die Rechteinhaber kommt, weiß ich gerade nicht. Aber um die Sachen zu nutzen, musst du tatsächlich monatlich was bezahlen.
Da muss dann so eine Verlags-, so eine VG-Intelligenz oder so gebildet werden.
Ja, vielleicht ist das
so
ähnlich.
VG-Wort, VG-Bild.
Ja,
VG steht nochmal für?
Ähnlich wie bei Spotify. VG?
Ja.
Bei, ich bleibe mal lieber bei Spotify.
Eine Verwertungsgesellschaft.
Wort?
Genau.
Und Verwertungsgesellschaft Bild. So, und bei Spotify ist es ja auch so, du zahlst einen monatlichen Beitrag und das wird tatsächlich dann ausgeschüttet an die Musikgeber. Also wenn Dolly und Midjourney später so funktionieren, ist ja erstmal eine Menge erreicht, finde ich.
Okay.
Oder?
Nicht? Doch, finde ich schon. Aber das zeichnet sich ja auch langsam ab. Also wir wollen jetzt auch nicht so zu viel querverweisen, aber ich habe diese Tage noch vom Rat für Formgebung den guten Artikel, wo sich unterschiedlichste Verbände der Kreativwirtschaft zusammengetan haben und Positionspapier entwickelt haben. Ich fand persönlich, im Anfang hörte sich das noch sehr ablehnend und darum sind wir auch heute mit diesem Thema, wenn man jetzt so sinngemäß Angst haben vor der KI, das war sehr ablehnend und sehr, ja, sehr reaktiv, also sprich so dieser Reflex, da kommt was, das wird uns was nehmen, also müssen wir uns schützen, dass es uns nicht genommen wird. Und mein Eindruck ist jetzt eigentlich eher, dass man jetzt, finde ich, in relativ kurzer Zeit auf Seiten der Kreativwirtschaft anfängt, sich konstruktiv damit auseinanderzusetzen und sagen, okay, wir können das gar nicht mehr einfangen, die Nutzung davon, weil ich glaube, da können wir jetzt auch ein halbes Jahr Pause machen. A, wer kontrolliert diese Pause des KI-Stopps, ja, und B, am Ende geht es dann halt ein halbes Jahr später dann so weiter. Okay, dieses halbe Jahr sollte genutzt werden dann, um diese Standards zu entwickeln. Und ich habe den Eindruck, dass sich alle Beteiligten langsam darüber im Klaren werden, dass wir so eine Art Verhaltenskodex moralischer, aber auch rechtlicher Art für uns entwickeln müssen. Auch wieder so eine schöne menschliche Geschichte.
Ja, für sowas bin ich einfach zu ungeduldig. Ich will einfach das so schnell wie möglich nutzen und ich glaube, dass das eben tatsächlich eine große Hilfe sein kann am Ende. Da bin ich nicht so der richtige Typ. Also Bürokratismen mag ich mir nicht so gerne Gedanken
machen. Nee, aber also im Anfang hatte ich auch den Eindruck und die Angst, dass jetzt auf einmal die Kreativverbände hingehen und gegen alles sind und sich einfach nur einigeln wollen in ihr Kreativhaus und das Vorhandene beschützen wollen.
Ja.
Und interessanterweise sehe ich das jetzt nicht, sondern es findet ein Austausch darüber statt, welche Regeln wir uns selber auferlegen. Jetzt kannst du sagen wieder, ja, Regeln sind nicht mein Ding, aber...
Doch, sind schon. Doch, es gibt schon. Regeln sind schon mein Ding. Ich bin ja auch in der Lage, meine Meinung gerade dann mal,
wenn sie denn falsch
so
ist,
anzupassen,
sie auch zu überdenken.
Genau.
Okay,
das, was ich sage, gilt ja nur immer in dem Augenblick, wenn ich sage.
Ja, ja, ja.
Nein, aber du hast schon recht. Auf der einen Seite bin ich zu ungeduldig, weil ich glaube, dass es als Werkzeug durchaus nützlich sein kann. Ich glaube auch, wir können und kommen schneller dazu, unbefangen mit diesem Werkzeug zu arbeiten, wenn wir ein allgemeines Verständnis von dem Umgang damit haben, also ein rechtliches Verständnis. Das ist schon richtig. Weil mir liegt wirklich dran, eigentlich Technologien eher zu nutzen, als davor Angst zu entwickeln oder sie zu verteufeln.
Ich weiß, das kannst du jetzt natürlich auch mit deinen Lebensjahren, die du so auf dem Buckel hast.
Das musste wieder kommen.
Ja.
Wenn ich das sage, ist das was anderes.
Genau. Nein, aber kannst du das natürlich gut sagen, aber wir haben ja, oder beziehungsweise ein Teil der Adressaten dieses Podcasts sind natürlich junge Gestalterinnen und Gestalter und die haben natürlich zu Recht eben noch nicht diese Art von, ja, Lebenserfahrung, kann man es dann ja im weitesten Sinne nennen, damit dann resilient umzugehen, sondern das ist ja was man sich erarbeiten muss. Aber vielleicht als kleiner Trost und als Übergang zu unserem dritten kleinen Themenkomplex ist auch, wir haben ihn nicht gefragt, ob er ein Freund unseres Podcasts ist, aber er ist langsam zu einem virtuellen Freund des Podcasts geworden. Da haben wir eigentlich nochmal Christian Zöllner, der Professor für Designmethoden und Experiment an der Burg Giebichenstein, Kunsthochschule Halle, den wir jetzt auch nochmal kurz dazu sprechen lassen.
Viele gute Entwürfe von Studierenden, aber auch von praktizierenden DesignerInnen, entspringen einem intuitiven, unlogischen Impuls, der plötzlich Welt erzeugt, bewusst verkehrt kategorisiert und das nicht als Fehler darstellt, sondern als innovative Position vorstellt und weiterverfolgt.
Ja, genau. Das nimmt ja eigentlich auch...
Also sprich das Chaotische, ja?
Ja.
Kann KI chaotisch sein? Ich habe letztens Sascha Lobo dazu gehört, auch Medienmensch, der gesagt hat, ja, auch irgendwann wird, aber kann die so richtig cringe sein und daraus was Neues?
Ja, aber es nimmt ja am Ende sogar Bezug bei der KI selber, das, was wir gerade von ChatGPT gehört haben über sich, dass der menschliche Faktor eben tatsächlich da drin ist. Und das Schöne an dem Menschen ist, der ist eben nicht perfekt. Mhm. So, und ich habe immer die digitalen Tools bestehen aus Einsen und Nullen. Da ist nichts Halbes und kein Drittel dabei. Oder 1,451, da ist immer nur 1, 0, 1, 0, 1, 0. Und wir Menschen sind doch so schön 1,794878 okay. Oder so.
Aber damit hast du nämlich schon beschrieben, dass da so Grenzen zwischen dem einen und dem anderen, also zwischen Realität und Fiktion, dass die fließender werden. Also nutzen wir...
Was habe ich beschrieben? Nein, ich habe nur den menschlichen Faktor gesehen.
Ja, der menschliche Faktor ist eben nicht 1 oder 0, sondern liegt irgendwo dazwischen. Also ja,
zumindest nicht nur dazwischen, der liegt auch quer. Und das ist doch das Schöne an uns. Ich glaube, am Ende, egal welches Tool wir haben, ob wir jetzt ein Programm haben, was immer das für ein Programm ist, die Programme am Ende, die wir nutzen, die wir zurzeit nutzen, sind nicht kreativ, sondern wir müssen doch zeigen, wen auch immer ich vor After Effects setze, da macht entweder einer so einen Takt-Takt-Takt-Film oder der macht so einen Dreivierteltakt-Film und der löst dann eine andere Emotion oder der löst die Emotionen aus. Also ich glaube zurzeit, aber ich beschränke mich jetzt wirklich auf das, was aktuell ist, zeigt mir KI tatsächlich nur, dass KI nicht in der Lage ist, das, was der Kollege Zöllner gesagt hat, Fehler so einzubauen, dass sie tatsächlich eine Wirkung haben oder unbewusst Fehler auch zu akzeptieren und zu sagen, oh, das ist nicht das, was ich wollte, aber es sieht einfach, ich muss es kuratieren und mal sagen, oh, es sieht aber cool aus. Aber das wird ja von keiner KI gesteuert, sondern von mir. Und da bin ich wieder dabei, von dem, was wir vorher gesagt haben, wann berechne ich was, wann nutze ich was, wie kann ich es einbauen. ChatGPT okay. sagt, der menschliche Faktor ist wichtig. Der Kollege Zöllner sagt, wir müssen auch das berücksichtigen, was wir vorher gar nicht gedacht haben, sondern was passiert ist. All diese Dinge, die machen doch Gestaltung erst lebendig.
Okay, also der Trost für uns als Gestaltende oder für die Gestaltungsberufe ist die Unperfektheit.
Ja.
Die eben noch nicht.
Ja.
Und die wir uns als Wettbewerbsfaktor auf unsere Seite schreiben können,
genau.
Wenn wir uns dessen doch bewusst sein.
Genau. Und wenn müssen. Ich eine Angst habe vor KI, dann ist es eine ganz andere. Dann ist es gar nicht die Software selber oder das, was dahinter steckt, sondern dann ist es etwas, was Debbie Millman mal gesagt hat. Ist eine Autorin, eine Podcasterin, eine Dozentin aus New York, die ja weltweit schon auch Relevanz hat in dem, was sie sagt. Und da hören wir auch noch mal ganz kurz rein.
Hi, it's me, Debbie Millman. An American designer, writer, educator, artist and curator best known as the host of the podcast Design Matters and my thoughts on the subject of AI are. I'm not worried that AI will take our jobs, but that it will allow us to forget how to generate our own ideas.
Da bin ich mit Debbie Millman einer Meinung. Ich habe viel zu große Angst, dass das hinterher so ein Werkzeug wird, dass wir uns zu sehr darauf verlassen, dass das Ding schon Bilder schaffen wird, dass das Ding schon irgendwas machen wird, was scheinbar kreative Arbeit ist. Das sage ich jetzt, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal, angefangen vom Preismodell über den Umgang mit der Technik bis hin. Der menschliche Faktor, also unsere Kreativität steuert das und sollte es steuern, sollte es kuratieren. Und dazu müssen wir es nutzen, damit wir es so gezielt und so gut wie möglich. Wir Designerinnen müssen die richtigen Fragen stellen. Nicht nur unseren Kunden, sondern auch allen Werkzeugen gegenüber.
Aber auch wenn wir es vorher nicht besprochen haben.
Meine Botschaft.
Aber für mich hört sich das immer so an, das bedingt doch auch intelligente Betrachterinnen und Betrachter. Also das setzt ja eine Intelligenz auf der anderen Seite voraus, das zu unterscheiden. Wenn die Fähigkeit den Menschen abhanden kommt, also das ist ja nicht so ein Tennisprozess. Ich spiele den Ball rüber auf die andere Seite, der wird wieder retourniert, sondern das sind ja ganz viele Bälle, die da stehen.
Vielleicht kurz nur meinen Gedanken zu
Ende führen. Wenn wir als Menschen dieses Gespür dafür verlieren, eben den menschlichen Faktor als solchen weiterhin zu erkennen. Und auf einmal, und da kommen wir auf diese Verschwimmung, auf dieses Verschwimmen von Realität und Fiktion hin, dass wir nicht mehr in der Lage sind, das zu unterscheiden. Wie gehen wir denn damit um?
So. Zwei Dinge dazu. Also das eine ist das eine Thema, da kommen wir jetzt drauf, aber das andere noch abschließend zu dem anderen. Ich glaube, dass wir schon immer Dinge geschaffen haben, die immer da draußen auf jemanden trifft, der nicht unbedingt immer das Verständnis, die Intelligenz, was auch immer, die Aufnahmebereitschaft, die Wahrnehmung hat für das, was wir sagen wollen. Das ist schon immer so gewesen. Bis dahin, dass zum Beispiel Zeiten gab, in der Kommunikation durchaus Ironie mit sich trug, aber Ironie ja auch nicht immer zweifelsfrei erkannt wird. Also es kann immer zu Missverständnissen führen.
Mir fällt da gerade ein aktuelles Beispiel ein.
Mir fallen da viele Beispiele ein. Ja. Nochmal, es gab sicherlich Zeiten, da sind wir etwas anders mit Ironie umgegangen, haben das akzeptiert in der Werbung und fanden das sogar ganz cool. Mittlerweile wird diese Form von Ironie nicht mehr so wahrgenommen oder nicht mehr in diesem Maße wahrgenommen. Können wir also nicht mehr mit Ironie arbeiten, weil wir da draußen Menschen haben, die nicht bereit sind, das als Ironie aufzunehmen, was kein Vorwurf ist, was man einfach nur zeigt, dass da draußen Gesellschaft sich eben verändert und der Umgang mit Themen ist auch völlig in Ordnung. So, das ist das eine. Also deswegen glaube ich auch, dass wir Gestalter deswegen die Verantwortung haben, immer Dinge zu kommunizieren, die auf der anderen Seite auch verstanden werden sollten. So. Und das jetzt kommt das nochmal das Zusätzliche, wo das Verschwimmen von Fiktion und Realität. Ich habe dir ja gestern diesen kleinen Film geschickt, wo Elon Musk und
ich glaube Bill Gates.
Genau, aufgelegt haben auf so einer Party.
Ja. Also es war ein kleines Bewegtbild-Video,
genau,
was die beiden
zeigt und wie sie auf so einer irgendwie privaten Party aufgelegt haben. So, jetzt kann man sagen, KI generiert. Aber irgendwie war das vom Schnitt her, von der Machart, von der Technik her ganz witzig gemacht, fand ich, weil das nicht so ein flüssiges Video war, sondern weil das so fast so ein bisschen Stop-Motion war und hatte eine gewisse Form von, ja, man kann fast sagen kreativ. Ich glaube aber nicht, dass die KI das selber gemacht hat, sondern dass das eben gesteuert wurde und dass tatsächlich vorher jemand gesagt hat, ich möchte das in dem und dem Stil und dem, in dieser Art Kleidung, in diesem Art Licht und so weiter. Also welche Fragen, welche Befehle habe ich gegeben? Und deshalb ist es bei mir in einer Form angekommen, dass ich dachte, boah, ist eigentlich ganz cool.
Weil es dieses Unperfekte hatte, wo man dem Ganzen den laienhaften Umgang damit ansehen konnte.
Und weil ich in dem Augenblick jemand war, der erkannt hat, fake. Und irgendwie hat es mich dann in so einer Stimmung getroffen, wo ich es dann einfach ganz cool, ganz nett fand. So, dass ich gedacht habe, ach, schickst du mal den Beuker. Da hat er heute Abend noch was zum Gucken.
Da habe ich lange drüber nachgedacht.
Ja.
Genau. Muss auch immer an den Rezipienten denken.
Ja, aber am Ende ist es richtig, muss man am Ende natürlich. Aber das gehört jetzt, glaube ich, dann. Und dann fangen wir an, tatsächlich auch, glaube ich, über den Gefahrenbereich des Ganzen zu sprechen. Im Augenblick sind, glaube ich, Fake-Bilder von Donald Trump, vom Papst, von Angela Merkel mit im Urlaub mit Obama am Strande von Sylt noch klar erkennbar als Fake.
Genau.
Aber je mehr ich als jemand, der bewusst Irritationen hervorrufen will, also der bewusst Grenzen verschwimmen lassen will, kann ich natürlich das auch nutzen, um solche Fragen zu stellen, die dieses Erkennen erschweren. So. Und das ist ein Problemfeld, was ich ehrlich gesagt viel größer empfinde, als mir als Gestalter oder als Gestalterin darüber Sorgen zu machen, ob mir mein Job weggenommen wird.
Richtig, aber da bewegen wir uns jetzt natürlich vollkommen im Nebulösen und können uns eigentlich nur unsere Eindrücke schildern, aber ich glaube, da müssen wir auch gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil das ist, glaube ich, in zig anderen Medien schon hinreichend beschrieben worden, die Gefahr, die dadurch besteht, indem ich eben nicht mehr bei bestimmten Rezipientengruppen, also Betrachterinnen und Betrachtern, davon ausgehen kann, dass sie es unterscheiden können. Und dann glauben die wirklich irgendwann mal, dass der Papst tatsächlich so rumläuft. Gut, da kann man enttäuscht sein, wenn man den
Papst. Obwohl die Jacke war schick.
Die Jacke war zweifelsohne schick und ich glaube, im Sinne einer Zielgruppenaffinität täte das dem Vatikan vielleicht gar nicht mal so schlecht. Aber egal, das geht ja noch. Aber bei besagten Fotos, die ich habe neulich von einer Künstlerin, weil jetzt am Wochenende Krönung war in Großbritannien, die also eine ich habe den Namen vergessen, aber die Künstlerin hat über Doubles tatsächlich noch Szenen nachgestellt, wo William und Kate, also der Thronfolger von Charles III., mit seiner Frau irgendwie beim Rumknutschen im Studentenheim gefilmt worden sind oder die Queen, wie sie eine Zeitung auf der Toilette sitzen liest und so durch die Optik war oder die Ästhetik war durch Schlüsselloch fotografiert. So, das war schon, da musste ich schon zweimal hingucken und habe dann auf Instagram dann eben auch unten drunter geschaut, was das denn jetzt nun ist. Und da wurde mir erläutert, dass das eben Kunst sei.
Ja, eingangs haben wir darüber gesprochen, dass wir vor 500 Jahren vielleicht schon mal eine ähnliche technologische Entwicklung hatten, die die Gesellschaft verändert hat oder wo Gesellschaft auch lernen musste, damit umzugehen. Bleiben wir vielleicht mal bei der Einführung des Buchdrucks. Auch Bücher sind im Laufe dieser 500 Jahren erschienen, die, glaube ich, Dinge falsch dargestellt haben oder aus einer bestimmten Absicht auch falsch dargestellt haben. Auch die von mir vorhin zitierten Traktate, also diese leicht ironisierenden oder auch karikierten Bilder des Klerus als Kritik am Klerus vor 500 Jahren, sind natürlich auch von bestimmten Interessensgruppen so in die Bevölkerung gebracht worden über die Technologiedruck, dass sie mit Sicherheit bei den Menschen, die jetzt gerade kein Verständnis dafür oder ein anderes Verständnis dafür hatten, auf jeden Fall auf eine Zielgruppe getroffen ist, die erstmal auch lernen musste, damit umzugehen und das zu filtern und das für sich zu entscheiden. Da mache ich es mir vielleicht zu einfach, aber müssen wir nicht einfach gemeinsam als Gesellschaft lernen, den Umgang damit zu lernen oder auch, keine Ahnung wie, das Erkennen davon. Wenn ich jetzt heute bei TikTok bin und ich scroll da durch, da kriege ich so viel Zeug von links und ja, hauptsächlich von extremen linken und rechten Seiten,
ja, klar.
Die natürlich auch ich aus dem Zusammenhang...
Ich tendenziell mehr rechts als links.
Ja, es liegt an deinem Algorithmus vielleicht.
Ich habe da gar keinen Algorithmus, weil ich mich TikTok erfolgreich verwehre, aber wenn ich da was bekomme, dann ist das alles so scheißenrechts.
Ja, genau. Das ist tatsächlich so, dass die extrem rührig sind und tatsächlich anscheinend die Möglichkeiten dafür sich relativ gezielt nutzen. So, ich finde, das ist alles sehr schnell erkennbar, mit welcher Absicht Ausschnitte aus Gesprächen, Ausschnitte aus Inhalten genutzt werden, um ein falsches Bild oder eben auch Fake-Zitate vertrieben werden. Aber es war es nicht auch immer schon so, dass eine bestimmte Gruppe von Menschen das erkannt und eine große Gruppe von Menschen das vielleicht nicht erkannt haben? Also ich glaube, in den letzten 500 Jahren hat es solche Fälle schon einfach in den Entwicklungen immer gegeben und wir haben immer gelernt, damit umzugehen und das auch in irgendeiner Form einzuordnen, oder?
Ja, aber die absurde...
Oder bin ich zu naiv?
Ja, weiß ich nicht. Mir fällt eigentlich nur gerade wieder ein Beispiel ein, was das Ganze nochmal belegt. Also jetzt ist ja gestern Donald Trump, ich glaube, der sexuellen Belästigung
verurteilt
für schuldig
ja,
gefunden
genau.
worden von einem Zivilgericht. Er muss auch mehrere Millionen, ich glaube 5 Millionen zahlen. Das Interessante ist, wenn man sich dazu die Presseanalyse oder die Pressestimmen durchliest, dann kommen die eigentlich zu dem Schluss, dass das sogar positiv für Donald Trump wirken wird, weil damit für seine Followerschaft nicht nur wieder dieses Opferbild bemüht wird, sondern, und da sind wir wieder in diesem komischen rechten Bereich, interessant, dass sich diese bösen Mächte immer dieser Tools bedienen, genauso wie im Nationalsozialismus eigentlich die Form von Kommunikation und medialer Kommunikation dazu genutzt worden ist, wirklichen Dreck unters Volk zu bringen. Und dass das jetzt schon wieder passiert und dass wir eigentlich doch dabei zugucken. Wir können an unserer eigenen Verdummung und Verblendung zugucken. Was macht man da?
Ja, dagegen ankämpfen. Also da bin ich jetzt vielleicht nicht als Gestalterin oder Gestalter. Wir reden ja auch oft genug darüber, über Haltung und über Ethik oder solche Sachen. Ich bin immer der Meinung, es ist wichtig, welche Haltung ich als Mensch habe oder welchen ethischen Zielen ich folge. In zweiter Linie kann ich dann sagen, ich bin Gestalter und das, was ich an Möglichkeiten habe, setze ich ein, um daran mitzuarbeiten, dass über Dinge aufgeklärt wird, dass wir zu einer Erkenntnis kommen oder dass wir Verständnis für Dinge tatsächlich erwirken. Mhm. Unabhängig, sag ich mal, von ökonomischen, kommunikativen Aufgaben, dass wir, weiß ich auch, eine Unternehmenskommunikation machen. Aber trotzdem können wir uns doch als Gestalter dafür einsetzen, dass Dinge da draußen verstanden werden. Das ist erstmal das Wichtige. Und wenn ich weiß, ich habe ein Werkzeug, das unter Umständen eine Hilfe sein kann für Diskriminierung, Manipulation, für das Zerstören von Privatsphäre oder so, dann bedeutet das, ich muss mich als Mensch vielleicht unter Zuhilfenahme meiner Professionalität auch dafür einsetzen, dass dann eine Lösung gefunden wird oder dass wir dem entgegenwirken. Also bevor wir uns jetzt zu sehr verzetteln und bevor wir zu sehr in die Breite gehen, vielleicht abschließend das, was ich meinte mit dem, was wir als Menschen an Haltung haben, wo wir als Designerinnen tatsächlich uns auch für bestimmte Ziele einsetzen können. Es gibt eine gemeinnützige Organisation, das ist Codetect, da arbeitet ein ehemaliger Absolvent von uns, das ist der Herr Trennkamp. Und die machen sich zum Beispiel zur Aufgabe, Unterrichtseinheiten und Unterrichtsmaterialien für Lehrerinnen zu erstellen, soweit ich das in Erinnerung habe, damit sie tatsächlich vermitteln können, wie wir Fake News entziffern können, wie wir die dekodieren können. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir gemeinsam daran arbeiten, einfach wie wir dieses Meer an Fake-Geschichten, die um uns herum entstehen, einfach für uns
entzaubern. Geht es da um visuelles Fake oder geht es da um textliches Fake? bei denen? Weißt du das?
Fake in jeglicher Form. Okay. Entweder in Form der Nachrichten, bildlich unterstützt, gestalterisch unterstützt, whatever.
Okay, aber
sobald es im Netz ist, ist es ja auch gestalterisch unterstützt.
Aber das ist ja ein guter Hinweis oder eine gute Perspektive, weil viele auch unserer Studierenden natürlich auch den Wunsch und den Drang haben, über Gestaltung eben Gesellschaft positiv zu beeinflussen.
Wo kann ich mit Hilfe von Design tatsächlich an solchen Stellen tatsächlich auch eine Hilfestellung geben? Und das finde ich, gerade wenn wir jetzt über die Gefahren von KI, müssen wir jetzt nicht nochmal aufmachen, das passt, das ist durch. Aber ich glaube, dass es da Möglichkeiten gibt, sich Hilfe von Design tatsächlich zu engagieren.
Okay, das würde eigentlich den Punkt, den natürlich auch viele Menschen in den Kreativberufen befürchten, dass nämlich KI-Generatoren den Marktwert von Design und Kreativdienstleistungen dauerhaft abwerten, schon ein bisschen entkräften. Also
die Hoffnung hätte ich, dass es das entkräftet, aber was ich am Ende ich nur habe, ist tatsächlich die Hoffnung, dass es das tatsächlich so entwickelt, dass wir ein neues Tool an die Hand bekommen, was in bestimmten Bereichen uns entlastet von bestimmten Automatismen, die wir als Designerinnen auch gar nicht gerne mögen und machen. Aber dass wir dadurch wieder den Kopf frei bekommen für die wirkliche Art von Kreativität, weil, sag ich mal, früher hieß es ja immer 3% Inspiration, 97% Transpiration, weil man nämlich eine Idee hatte und die musste man dann machen und umsetzen. Das war immer sehr viel handwerkliche Arbeit. Vielleicht wird das irgendwann dann mal umgedreht, dass wir vielleicht nicht 97% Inspiration und 3% Transpiration haben, aber einen großen Teil unserer Kreativität wieder zurückbekommen.
Also wir können Dinge, die wir automatisieren können mit Hilfe von KI, die automatisieren wir und können dadurch Kostenvorteile für uns realisieren. Also ich mache jetzt mal die ökonomische Betrachtung, weil das ist ja mein Hintergrund.
Ist ja in Ordnung.
Und können sagen, und dieses frei gewordene Potenzial an Zeit und damit eben auch an Geld investiere ich, dass ich als Designschaffende oder Schaffender mich stärker mit dem strategischen Prozess auseinandersetze. Der beinhaltet natürlich auch die Frage, dass ich vielleicht meine Auftraggeberinnen und Auftraggeber auch darüber aufkläre, wie und auf welcher Datenbasis ich so arbeite oder wir arbeiten in der Kreativindustrie. Und damit auch, okay, das führt jetzt auch wieder vielleicht nur ganz kurz weiter, weil es geht ja auch um Transparenz. Gerade im Hochschulbereich ringt man ja damit. Also wer gibt wann an, auf welcher Basis von KI sind wir zu den Ergebnissen gekommen?
Ja, aber dass wir methodengestützt arbeiten, ist ja jetzt kein Geheimnis mehr seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren. Nicht, dass ich das jetzt falsch verstehe, aber ich weiß gar nicht, ob ich meinen Auftraggeber darüber informieren würde, dass ich ChatGPT genutzt habe, wenn ihn zum Beispiel in Bezug auf die Zielgruppenbeschreibung.
Naja, ich könnte jetzt, also ich halte mal dumm dagegen als Advokat des Teufels und sag dir jetzt als Kreativschaffendem, ja, Entschuldigung, also das, was Sie da machen, also diese Bilder und so weiter, das nimmt Ihnen doch die KI mittlerweile ab.
Ja gut, aber das höre ich jetzt auch schon seit 15 oder 20, über 20 Jahren.
Ja, aber egal, da möchte ich als Auftraggeber, möchte diese Kostenvorteile, möchte ich, dass sie die an mich weitergeben.
Ja gut, aber das bedeutet nur, argumentationsfähig zu sein und argumentationsmächtig zu sein, weil seit 20 Jahren sagen mir meine Auftraggeber, hier ist das Word-Dokument, Sie haben doch da so ein Programm, da drücken Sie aufs Knöpfchen und dann ist die Broschüre, dann ist das Magazin, dann ist der Geschäftsbericht fertig. Die wissen ja bis heute nicht, was wir da alles tun. Okay. Also und das, sage ich mal, führt im nächsten Schritt wirklich nur dazu, dass wir dann tatsächlich noch einflechten müssen, welche Arbeit wir mit KI haben. Und ich glaube, dass man es argumentieren kann.
Okay, aber dennoch, also das wäre zumindest meine, ganz bevor wir hören, dass es zu theoretisch gedacht ist, aber dass man durchaus auch eine Kriterienkompetenz auf Seiten der Auftraggeberinnen und Auftraggeber vielleicht mitgestalten muss.
Ja, ich will jetzt meinen Auftraggeber nicht zu wehtun, aber die wenigsten, wie gesagt, selbst die seit 20 Jahren mit uns arbeiten in der Agentur, wissen oft nicht, was wir da tun.
Gut, aber am Ende ist es doch, weil du es gerade auch genannt hast, also ich erinnere mich noch in den 90er Jahren, in den 90er Jahren, wo CorelDRAW aufgekommen ist oder auch PowerPoint und wo dann Unternehmen meinten, sie könnten das eben selber machen, weil sie können jetzt CorelDRAW.
Das habe ich ja eingangs erzählt von den PageMaker und
QuarkExpress-Kursen. So ein bisschen kommen wir jetzt auch aufs Ende tatsächlich hin.
Ist ja schön, dass kann man die Schleife nochmal binden.
Genau.
Ja, so wie wir das eigentlich immer erläutern mussten, was wir da getan haben und warum wir was getan haben und warum es eben nicht nur ein Knopfdruck ist, werden wir das dann auch mit diesen Werkzeugen machen.
Genau, nicht missionierend, aber doch
aufklärend
im positivsten Sinne. Also sprich Einblicke geben, durchaus auch in den Designprozess. Und zu sagen, ja, wie man das nun macht, ob man muss ja nicht sofort einen Beipackzettel zum Angebot geben und sagen, wir arbeiten mit künstlicher Intelligenz. So meine ich es auch gar
nicht.
Nein,
aber ich hätte kein Problem, an den richtigen Stellen zu erwähnen, so, hier haben wir DALL-E benutzt, und zwar um Folgendes zu simulieren. Genau wie hier unser Kollege Mike John Otto vor nicht allzu langer Zeit. Ich glaube, er hat ein Moodboard erstellt oder ein Storyboard für einen Werbefilm, den er drehen wollte. Hatte so eine 60er-Jahre-Atmosphäre, so im Umkreis von Vespa oder ähnlichen Sachen.
Ja.
So, dass das hinterher nicht die endgültigen Bilder sind, die aber einem Auftraggeber schon relativ gut zeigen können, in welche Richtung das Ganze geht. Das hat er mit Sicherheit argumentiert. Und ich glaube, um so ein Werkzeug zu nutzen, um einen Kunden zu überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Ich glaube, keine Ahnung, was in 5 Jahren ist. Wie gesagt, wir sind heute sowieso auch spekulativ unterwegs. In 5 Jahren, keine Ahnung. Aber heute ist es so, dass man den Bildern eben auch ansieht, dass sie künstlich sind.
Und Auguren, also Menschen, die noch mehr in die Zukunft schauen können oder sich das zumindest einbilden, sagen, dass diese Grenze, dass irgendwann nicht mehr.
Das kann sein, das
so
kann sein. So
sichtbar sein.
Aber wird. Auch dann werden wir mittlerweile gelernt haben, auch damit umzugehen, um dann einen Weg damit zu finden, mit dem wir das authentisch, glaubwürdig und so einsetzen. Und da bin ich jetzt nochmal bei ChatGPT, um da nochmal die Schleife hinzukriegen, weil ich glaube, dass nach wie vor der menschliche Geist dem Ganzen etwas gibt, was KI alleine nicht kann. So, bedeutet es jetzt vielleicht nicht für jeden Designer und jede Designerin, dass mein Job geschützt ist, aber es bedeutet eben, während der Ausbildung tatsächlich zu lernen, die richtigen Fragen zu stellen, entweder an die Kunden oder an die künstliche Intelligenz, um dann hinterher zu kuratieren und die richtige Lösung zu finden, die durchaus Zufälle und Fehler zulässt.
Okay.
Weil das wieder eine Emotion hervorruft, die wir ja dann am Ende am liebsten bewirken wollen.
Schöneres Schlusswort oder Statement hätte es jetzt eigentlich gar nicht geben können. Doch, habe ich jetzt gerade so gedacht, weil du eben am Ende auch noch darauf abzielst, auf den einen Punkt, dass KI zu wahrer Empathie eben auch noch nicht fähig ist. Und das, glaube ich, vielleicht am Ende das ausschlaggebende Merkmal, wie sich das auch immer manifestiert, aber doch sein kann, wo wir als Menschen immer noch eine bestimmte Art Deutungshoheit haben.
Ja, Deutungshoheit.
Impulsiv oder?
Ja, genau. Also mit allen Schwächen und allen Fehlern, die wir als Menschen haben, die, glaube ich, Teil unserer Arbeit sein darf und vielleicht sogar muss. Weil ich glaube, am Ende ist nicht das Perfekte, was der Mensch da draußen sehen will, sondern ich glaube, wir lieben am meisten das, was einfach einen kleinen Makel hat.
Okay, das bedeutet eigentlich.
Sind wir durch.
Genau. Warum ringen wir jetzt eigentlich noch Worte? Nee, ich finde, wir sind durch. Wir könnten jetzt, glaube ich, noch stundenlang reden, aber
ja,
aber
ist eigentlich, auch ein weites aber, Feld, weites Thema.
Aber eigentlich haben wir eine ganz gute Reise genommen über die Überlegungen, wie KI unsere Arbeit ersetzen kann oder nicht. Wir haben den Bogen gespannt, ob KI geistiges Eigentum stiehlt oder wie man damit umgehen kann. Über dieses Verschwimmen von der Grenzen von Fiktion und Realität, um dann zu gucken, was macht vielleicht für den Moment, und vielleicht ist das Tröstende, natürlich ist es nur eine Momentaufnahme, was macht uns für den Moment eigentlich vielleicht nicht intelligenter? Ich glaube, wenn es um die reine quantitative Intelligenz geht, werden uns die Maschinen irgendwann ohnehin den Rang ablaufen. Aber wir können die emotionale Intelligenz eigentlich nur betonen und weiter versuchen auszubauen.
Ach, das ist das Schlusswort. Künstliche Intelligenz, eine emotionale Intelligenz entgegensetzen oder dazusetzen, und schon wird es dann auch etwas, ein Weg, den wir weiter gemeinsam gehen können. Und das als Momentaufnahme.
Genau. Dann würde ich sagen, Dankeschön für das Gespräch.
Doch.
Wir danken uns für das Gespräch.
Gut, dass wir darüber gesprochen haben.
Sehr schön. Okay. Tschüss.
Tschüss.